Und damit höre ich auch schon auf zu quasseln und gebe das Mikrofon an Detlef Jahn.
Einen recht schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Damit Sie es zeitlich einordnen können, Geburtsjahr war gesagt, 1938. Meine berufliche Erfahrung, auf die ich mich jetzt hier heute Abend auch konzentrieren möchte, ist die Zeit von 1960 bis etwa 1988. Ich kam als junger Ingenieur 1960 in das Kirov-Werk in Leipzig. Da fängt die erste Verbindung zur Sowjetunion schon an. Das Kirov-Werk, benannt nach dem damaligen Gebietssekretär Sergei Michailowitsch Kirov, zu Zeiten der SAG-Betriebe. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern. Im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges hatte die DDR die Reparationsleistung zu übernehmen. Wie wir alle wissen, hat die Bundesrepublik Glück gehabt und kriegte als Gegenstück den Marshallplan. Die DDR hatte also Reparationsleistungen zu zahlen. Der Maschinenbau, der Schwermaschinenbau der DDR, wozu die Industriezweige Tagkraft, Tagebauausrüstung, Kran und Förderlärm, wie auch der Schienenfahrzeugbau gehören, hatten seinerzeit ein Drittel der gesamten, falsch, drei Viertel der gesamten Reparationsleistung an die Sowjetunion zu zahlen. Zu dieser Zeit, bis zum Jahr 1954, waren zwei Drittel aller Maschinenbaubetriebe SAG-Betriebe, sowjetische Aktiengesellschaften, die hatten deutsche Leitungen, deutsche Ingenieure, deutsche betriebliche Reproduktionszonen, aber oben drüber einen sowjetischen Generaldirektor. Dieser sowjetische Generaldirektor legte fest, was zu produzieren ist, und das ging zu 100% in die Sowjetunion. Das war zugleich der Vorläufer für die ab 1954 dann volkseigenen Betriebe, die ihren Export in die Sowjetunion aufbauten auf den ehemaligen Reparationsleistungen als SAG-Betrieb. Das Kirov-Werk in Leipzig spezialisierte sich sehr, sehr schnell für Eisenbahnreglane. Wir hatten Glück mit den Industriezweigen Tagkraft und Schienenfahrzeugbau, weil wir im Rahmen des RGW, des Rates gegenseitige Wirtschaftshilfe, spezialisiert waren, fast für die gesamte Palette Tagkraft, als auch für die Palette Schienenfahrzeugbau. Unsere westdeutschen Konkurrenten produzierten an Eisenbahndrehkranen 2 pro Monat, 10, 12, 15, maximal 18 Stück pro Jahr. Das Kirov-Werk lieferte 15.000 Eisenbahndrehkräne in die Sowjetunion in den Jahren 1954 bis 1990. Diese Krane waren ausgelegt für die sowjetischen Bedingungen. Das fing zuallererst an mit den minus 40 Grad. Wenn der ein oder andere S-Bahn, U-Bahn-Fahrer hier über Türen jammert, dass die Tür bei minus 1 Grad nicht richtig schließt, unsere Eisenbahndrehkräne mussten bei minus 40 Grad arbeiten. Wir hatten auch sehr schnell mit unseren sowjetischen, wie wir damals sagten, Freunde. Wir haben uns sehr schnell an die Vokabel Freunde gewöhnt. Alle technischen Forderungen, die zuallererst mit den Einsatzbedingungen, aber auch mit der Mentalität der sowjetischen Betreiber zusammenhingen, haben wir erfüllt. Einige unserer Ingenieure, vor allem die Älteren, die länger gedienten, jammerten und sagten, die Gleise sind nicht korrekt, die Bedienung ist nicht korrekt, die Wartungen nicht korrekt. In meiner Verantwortung habe ich dann immer durchgesetzt, es ist völlig uninteressant, ob die Gleise hundertprozentig den Normen entsprechen, ob die Bedienung korrekt ist, Endschalter. Sie wissen, bei Kranen, der Fördertechniker spricht von Kranen, volkstümlich sprechen wir von Kränen, die Endschalter sind unter sowjetischen Bedingungen nahezu immer außer Kraft. Es gibt in der Sowjetunion das Hauptmechanikerprinzip. Der Hauptmechaniker wird neben seinem Lohn prämiert für die Einsatzzeit seiner Geräte. Die Geräte sind irgendwo in dem 250 Millionen Volk weit verbreitet. Der Außenhandelsbetrieb sitzt in Moskau. Ersatzteile sind schwer zu bekommen. Also muss der Hauptmechaniker sich irgendwie helfen, überbrückt Endschalter, überbrückt alles, was nicht zwingend notwendig ist, Hauptsache die Krane arbeiten. Neben diesen Kranen haben wir im Verband Tarkow schwere Hafen- und Werftkrane produziert. Die haben wir zum großen Teil nie wieder gesehen. Die haben wir ausgeliefert. Und ich muss sagen, wenn wir Krane innerhalb Deutschlands lieferten, da fehlte da und dort mal ein Teil. Von der Sowjetunion kriegt man nie Reklamationen. Weil die Hauptmechaniker die Krane montieren ließen und sie mussten arbeiten. Das heißt also, wir hatten große Schwierigkeiten, gleich mit den Lieferungen der Finalerzeugnisse möglichst viel Ersatzteile mit vertraglich abzuschließen. Hinter dem Ural oder irgendwo in Magnitogorsk mussten eben dann auch diese schweren Werftkrane, überwiegend in militärischen Gebieten, in die wir nie durften, arbeiten. Auch dort wieder mit überbrückten Endschaltern. Wir haben die sowjetischen Käufer, Betreiber gesagt, wisst ihr, am liebsten würden wir alles mit dem Vorschlaghammer und mit der Kneifzange reparieren. Sie wollten Weltmarkt, sie wollten Marktspitzenerzeugnisse, aber sie sollten so einfach als möglich repariert werden. Wenn wir als Höchstleistung nach Brasilien mal 180 Krane, Hafenkrane geliefert haben, dann haben wir in die Sowjetunion an schweren Werftkranen bis zu 150 Tonnen Tarkow Hunderte geliefert. Tarkow prädestiniert für Tagebauausrüstung. Es gibt in Ural ein Tagebaugebiet, das heißt Ekibastus. Eki ist eine Stadt und Bastus ist eine 320 Kilometer entfernte Stadt. Dazwischen ist nur Braunkohle im Tagebau. Da stehen rund 680 Tagebau-Großgeräte. Schaufradbagger, Eimerkettenbagger, Bandförderer, Bandanlagen von Tarkow. Nicht ein einziges von der westlichen Welt. Die Tarkow-Geräte stehen auch mit Einzelstückzahlen. In Spanien zwei von Krupp, zwei von Tarkow. In Griechenland drei von Krupp, drei von Tarkow, die also nur 50 oder 150 Meter auseinander liegen. Wir können für die Palette Tarkow durchweg sagen, wir hatten Weltspitzenleistung. Diejenigen, die Konkurrenten von uns, waren im Wesentlichen die westdeutschen Firmen. Bei Tagebau ausschließlich die westdeutschen Firmen. Bei Eisenbahnträgern und Hafenkranen zum Teil noch USA, Frankreich, England, Spanien, Italien. Aber die Bundesdeutschen oder wie wir damals sagten, Westdeutschen. Und wir hatten immer der die letzte Neukonstruktion hatte. Fast gleiche Geräte und auch im absolut gleichen Niveau. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass es im Rahmen AGW zu diesen Riesenstückzahlen kam. Und damit konnten wir uns absolut konzentrieren auf diesen SU-Export. Es wurde schon gesagt, ich war dann danach Generalleiter der Schienenfahrzeugbau. Der Schienenfahrzeugbau, alle Waggonbaubetriebe, übrigens gehörten zum Schienenfahrzeugbau, meinem Kombinat, nicht die Elektrolokomotiven, sondern das waren die Waggonbaubetriebe. Ein Industriezweig mit rund 34.000 Menschen, mit rund 19 Betrieben. Tarkow mit 42.000 Menschen, mit rund 30 Betrieben. Das waren Konzentrate, das waren Leistungszentren, die in der Welt einmalig waren. Wir hatten im Waggon bei Ammendorf, Ammendorf-Halle, einen speziellen Reisezugwagen. Normalerweise sind Reisezugwagen meist 19,8 Meter Länge. Dieser spezielle Reisezugwagen war ausgelegt ausschließlich mit 100% für die Sowjetunion. Ein 23 Meter langer Wagen, den wir nach relativ kurzer Zeit, 4 Stück pro Tag, 364 Tage, nur den ersten Weihnachtsfeiertag nicht, alle anderen Tage einschließlich Heiligabend, einschließlich Silvester, jeden Tag des Jahres 4 Eisenbahnwagen ausschließlich für die Sowjetunion. Jeder einzelne Eisenbahnträger wurden durch sowjetische Abnahmeingenieure vor Ort in unseren Lieferbetrieben, im Kirafag in Leipzig, im Waggonbau in Görlitz, im Waggonbau Amdorf in Halle oder im Kühlfahrzeugbau in Dessau abgenommen. Das heißt, jeder einzelne Wagen wurde, bevor er aufs Gleis ging, durch den sowjetischen Abnahmeingenieur abgenommen. Da konnte nichts gemogelt, da konnte nichts gemacht werden. Und die sowjetischen Abnahmeingenieure waren so von ihrem Elitejob beseelt, dass sie nichts hätten durchgehen lassen. Ich bin auch als Generalleiter, wenn ich in unseren Produktionsbetrieben war, immer bei den sowjetischen Abnahmeingenieuren vorbeigegangen, weil es für uns wichtig war, dass sie mit unseren Erzeugnissen lebten. Ich muss sagen, es gab keinen anderen Produzenten in der Welt, der in ähnlichen Stückzahlen Waggons gefertigt hätte. Wenn wir den ganzen Schienenfahrzeugbau zusammenrechneten, wobei der Spitzenbetrieb von der Stückzahl aufgrund seines einen Produktes Weitstreckenpersonenwagen, 23 Meter Halle Amdorf, mit 4 Wagen haben wir im Industriezweig pro Tag zwischen 10 und 13 Wagen an die Sowjetunion ausgeliefert. Es war für uns absolut sicher, alle technischen Bedingungen von der sowjetischen Seite zu akzeptieren. Probleme gab es in Größenordnung mit den Preisen. Mit den Preisen haben wir uns mit der Sowjetunion, da gab es dann nicht mehr Freundschaft, tagelang, wochenlang gestritten. Da gab es auch Phasen, wir merkten immer, wenn die Direktive der sowjetischen Seite zu Ende war, ausgeschöpft war, dass eine weitere Verhandlung keinen Zweck mehr gehabt hätte. Dann fuhren wir eben nach Hause und kamen nach einer Woche oder nach 14 Tagen wieder. Wenn es aber um 30.000 Stück Raupendrehkrane oder um 28.000 Stück Schienenfahrzeuge, Waggons oder ging, die wurden alle mit Weltmarktvergleichsparametern verglichen. Die Sowjets hatten entsprechende Unterlagen, wir hatten entsprechende Unterlagen. Aber mal dieser Stückzahl lohnte es sich eben bis zur Klinge zu kämpfen. Ich muss hier so unter uns auch sagen, das mit der Freundschaft war schon wichtig. Aber auch die Sowjetunion hatte eine Außenhandelsbilanz. Und da gab es eben 1982, 1983 mal eine Zeit, da konnte die Sowjetunion Grobbleche in das nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet, also gegen freie Devisen, verkaufen. Wir waren als Gegenlieferant für unsere Waggons aber an die Grobbleche gebunden. Und dann konnte es trotz großer Freundschaft eben durchaus mal passieren, dass mal ein paar hundert Waggons, Schlafwagen, Speisewagen oder auch mal Weitstreckenpersonenwagen nicht ausgeliefert werden konnten, bis die Grobbleche nicht mehr ins NSW, sondern in entsprechend des Waggonhandelsabkommens an die DDR wieder geliefert wurden. Ich will auch mal hier zum Auflockern noch ein Wörtchen sagen zu dem Verhandlungsstil. Verhandelt haben auf der sowjetischen Seite immer der Chef. Der Chef war die ersten Jahre in den 70er Jahren der Generaldirektor von Maschino Import. Maschino Import war ein riesengroßes Unternehmen. In den Jahren war der Chef, der Generaldirektor von Maschino Import, der Schwiegersohn von Brezhnev. Und der handelte vom Flugzeug über die Waggons, über Krane bis zum Panzer, bis zur Werkzeugmaschine, alles. Nun will ich unsere Verhandlung nicht hier im Detail ausdehnen, aber zu diesem berühmten Wodka-Trinken noch ein Wörtchen sagen. In den 70er Jahren wurde nach jeder erfolgreichen Zwischenergebnis noch getrunken. Gesoffen wurde zum Abschluss der Verhandlung. Wenn dann eben ein Vertrag für die nächsten 5 Jahre über mehrere tausend Stück Schienenfahrzeuge, Krane, Hafenkrane abgeschlossen wurde, dann saßen wir 2 Reihen gegenüber, in der Mitte Fähnchen zu Fähnchen, auf der sowjetischen Seite der Generalleiter Maschine Importik, auf der Gegenseite, auf unserer Seite 10, 12 Außenhändler, kaufmännische Direktoren, Chefkonstrukteure, technische Direktoren und auf der sowjetischen Seite. Auf unserer Seite kannten wir sie ja, auf der sowjetischen Seite sprach immer nur der Chef. Es sprach nie ein Stellvertreter, der schob bestenfalls einen Zettel seinem Chef zu. Und saßen immer bei den 10, 12, 14 Leuten, 3, 4, 5, die die ganze Zeit nur schrieben und die, von denen wir auch nie eine Visitenkarte hatten. Die übrigens welche auch Aufgaben hatten. Und nun wurde nach Abschluss der Verhandlung Wodka getrunken. Wodka wird nur ex getrunken bei der großen Oktoberrevolution, beim großen vaterländischen Sieg, beim Weltfrieden, bei der Völkerverständigung, bei den Frauen und bei den Kindern. Das war dann so, dass in der Mitte echt getrunken werden musste und zwischendurch kommuniziert wurde, Smalltalk getrieben wurde. Die an den Rändern, die gossen inzwischen schon ihren Schnaps unter den Tisch oder in die nächste Palme oder andere Blume, die da am Rand stand. Ich muss auch sagen, ich habe dort das Trinken gelernt. Aber eben auch nur für diese Pflichttrinkerei. Und wir haben vor solchen Veranstaltungen Kartoffelbrei mit einer Specksparte gegessen. Das ist kein Vergnügen. Aber diese Specksparte war notwendig, um diese Sauerei zu überwinden. Das blieb nicht immer so. In den Jahren 82, 83, 84 war diese Trinkerei auf einmal weg. Ich war immer der wesentlich Jüngere. Meine sowjetischen Partner waren fast immer 20, 25, 30 Jahre älter. Wo der Minister mich 1982 im Kreml als neuen Generaldirektor vorstellt, schön ehrwürdig mit Tschaika und Fähnchen und Standarte durch die heiligen Hallen des Kreml, wird der Minister zum ersten stellvertretenden Vorsitzministerrat geführt. Ein in England studierter Ingenieur, Doktoringenieur, 63 Jahre. Ich war 42 Jahre. Als erstes wäre ich gemustert. Und dann kam so an meinen Minister, noch ein sehr junger Mann. Ich muss auch sagen, auch das politische Klima hatte sich inzwischen erheblich verändert. Unser Minister fing so an, wie es in den 70er Jahren üblich war. Wir Kommunisten, wir sozialistischen Freunde, wir müssen uns doch gegenseitig helfen. Dieser sowjetische erste stellvertretende Vorsitzministerrat hatte ein eingefrorenes Gesicht. Der hatte kein Herz mehr für diese Vokabeln. Ich habe mich dann in meinem Teil ganz schnell beeilt, mich auf ingenieurtechnische Fragen, auf Lieferverpflichtungen, auf Einhaltung der Einsatzbedingungen zu konzentrieren. Nebenbei sagt dann auf einmal der erste stellvertretende Vorsitzende Ministerrat, naja, meine Töchter werden jeden Montag nach Paris geflogen und jeden Freitag von Paris zurückgekommen, die studieren dort Philosophie. Für uns als erzogene DDR-Bürger, ideologisch freie DDR-Bürger, eine überhaupt nicht verständliche Reaktion. So viel zu dem Handel mit der Sowjetunion. Wir können gerne in der Diskussion noch auf spezifische Fragen antworten. Ich bedanke mich.
Vielen, vielen Dank, Herr Young. Und ich leite gleich über zu Herrn Lauterbach. Der kann ja dann historisch gleich anknüpfen an die Erzählungen von Herrn Young. Sie haben das ja mehrfach untersucht, journalistisch begleitet. Wie haben Sie die Handelsbeziehungen zwischen der DDR und der Sowjetunion analysieren können?
Naja, also ich stehe natürlich vor dem, was Herr Jank gesagt hat, erst einmal mit sozusagen offenem Mund, weil das sind Geschichten aus der Praxis, die sich dem Historiker beim Quellenstudium so in keiner Weise erschließen. Insofern habe ich natürlich eine ganze Menge Nachfragen, insbesondere waren diese Preise, zu denen die DDR diese Waggons geliefert hat, denn eigentlich kostendeckend? Oder war es so, wie man eigentlich im ganzen sogenannten Ostblock immer hört, dass die Sowjetunion ihre befreundeten Vorfeldstaaten durch entsprechend vorfestgelegte Preise ausgesogen hätte? Also insbesondere in Polen hört man immer wieder, dass die polnischen Werften systematisch gezwungen worden seien. Die haben praktisch alle Fischereischiffe für die SU gebaut in jener Zeit. Diese Schiffe unter den Herstellungskosten abzugeben und das zum Beispiel auch in den Zeiten, wo es in Polen eben kein Fleisch gegeben habe, güterzügeweise Schweinefleisch in die SU geliefert worden sei und so weiter. Das ist sozusagen der Blick aus der Praxis, wo ich einfach Nachholbedarf habe an Wissen, an Informationen. Mir hat vor einiger Zeit mal ein älterer Mensch aus der DDR-Elite auf einer Veranstaltung gesagt, also die SU habe ja nun letzten Endes die DDR behandelt wie eine Kriegsbeute. Und da habe ich gesagt, naja, das war sie ja letzten Endes auch. Also an welcher Stelle ist da das sozusagen Benutzungsverhältnis, das Herausholverhältnis, was ja noch diesen sowjetischen Aktiengesellschaften zugrunde lag, umgeschlagen in eine normale Lieferbeziehung, ist sie das denn eigentlich überhaupt? Oder ist es vielleicht so gewesen, also der Stand der Forschung ist eigentlich, dass der Unterhalt des sozusagen des Ostblocks in Anführungszeichen für die SU gesamtwirtschaftlich ein Zuschussgeschäft gewesen sei. Für die 80er Jahre zum Beispiel werden Zahlen angegeben, dass die Sowjetunion hierfür im Jahr ungefähr 20 Milliarden US-Dollar aufgewandt hatte. Das setzt sich zusammen aus A, Stationierungskosten des Militärs. Da kann man natürlich fragen, das war natürlich auch ein Teil der Aufrechterhaltung des Vorfeldes, sonst wäre es wahrscheinlich noch schneller weggebrochen. Das waren natürlich auch gegengerechnet die Rohstofflieferungen, die eben nicht für Dollar erfolgten. Wobei man natürlich auch da fragen muss, stimmt das eigentlich? Denn man kann ja sagen, wenn die Sowjetunion dasselbe Rohöl, was sie für Verrechnungsrubel der DDR oder Polen geliefert hat, auf dem Weltmarkt verkauft hätte, dann wäre womöglich durch das erhöhte Angebot ja der Preis auf dem Weltmarkt auch wieder gesunken und der Verlust für die SU aus diesen vermeintlichen Unterhaltskosten des osteuropäischen Vorfelds entsprechend geringer gewesen. Das sind natürlich alles sozusagen Dinge, die das Zahlenwerk im Detail vielleicht korrigieren können. Aber gibt es aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht der DDR-Praktiker dazu gesicherte Informationen, ob eigentlich die Zusammenarbeit im RGW für die Sowjetunion profitabel war, abgesehen davon, dass sie vielleicht aus Osteuropa Dinge bekommen hat, die sie unterstrichen für den zivilen Bedarf in dieser Produktionsqualität, in dieser Präzision selbst nicht herstellen konnte, weil alles, was in der Sowjetunion ja Hightech und Präzisionsindustrie war, ging im Wesentlichen in die Rüstung. War das also für die SU profitabel? Hat sie sich da einfach für Unkosten schadlos gehalten? Ich wüsste gerne einfach noch etwas mehr über die Terms of Trade in diesem Verhältnis, denn dazu habe ich, der ich mich nun also mit dem mit der inneren Wirtschaftsgeschichte der Sowjetunion beschäftigt habe und natürlich auch gemerkt habe bei Aufenthalten dort, dass große Teile des Schienenfahrzeugparks eben aus Osteuropa importiert waren. Und bis heute fahren auf den, zum Beispiel vor den Schnellzügen von Brest nach Moskau, Lokomotiven aus tschechischer Produktion von Skoda, weil die halt die schnellsten sind und diese Linie, die am besten ausgebaute ist. So, da hätte ich einfach auch gerne von mir aus noch einige mehr Informationen. Wie gesagt, mein Stand der Informationen ist, dass die Sowjetunion eigentlich mit dem ökonomischen Erfolg ihrer Zusammenarbeit mit den sozialistischen Ländern nie ganz zufrieden war, weswegen eben auch der Streit um die Verrechnungspreise so hart geführt wurde. Bis dahin, dass dann in den 80er Jahren zum Beispiel ungarische Ökonomen in den offiziellen Mitteilungsblättern ihrer Akademien der Wissenschaft ganz frech geschrieben haben, das sei ja schön, dass die Sowjetunion Öl zum halben Weltmarktpreis an Ungarn liefere, aber wenn gleichzeitig die LKWs, die sie liefere, doppelt so viel Benzin verbrauchten wie die westlichen Konkurrenzmodelle, hebe sich das ja irgendwie wieder auf, ne? Sodass es also allenfalls ein Nullsummengeschäft sei. Und außerdem, so schrieb dieser ungarische Ökonom namens, glaube ich, András Köves, außerdem habe die Sowjetunion ja leider für die Modernisierung, welche sie andererseits von ihren Bündnispartnern verlange, außer Rohstoffen wenig zu bieten. Denn ihre Maschinenbauerzeugnisse seien leider nicht so, dass man da so eine intensive Entwicklung, geschweige denn Aneignung von Mikroelektronik etc. daraus zusammenbekommen könne. Mein Eindruck aus dem Quellenstudium ist damit, dass dieser Handel innerhalb des RGW doch von erheblichen Disparitäten geprägt war, von der Ausnutzung politischen Machtgefälles. Aber ich lasse mich da gerne von Praktikern eines Besseren belehren.
Vielen Dank. Viele Fragen? Viele Fragen. Wir sammeln die alle schön und machen das dann in der nächsten Runde. Unbestritten ist, dass die Handelsbeziehungen doch sehr intensiv und sehr umfangreich waren. Unbestritten ist, glaube ich, auch, dass ohne diese lange Zeit gewachsenen Handelsbeziehungen nach der sogenannten Wende viele DDR-Unternehmen noch schneller krachend gegangen wären oder sich auch nicht hätten retten können, wenn nicht diese Handelsbeziehungen dann doch irgendwie noch aufrechterhalten werden konnten. Inzwischen gibt es ja auch sowas wie Sanktionen gegenüber Russland und dazu jetzt das Mikrofon an Andreas Jupp, der also aus der heutigen Erfahrung etwas zu den Handelsbeziehungen sagen kann und wer davon den Nutzen und wer den Schaden hat.
Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Ich habe eine Weile auch also zu DDR-Zeiten im Geschäft mit Russland, also der Sowjetunion damals, im Bereich der Nachrichtenelektronik gearbeitet. Handelsbereich 4, Haus der Elektroindustrie, war damals tätig für die Sowjetunion im Bereich des Kombinates Nachrichtenelektronik. Spannende Zeit, ist hier schon viel gesagt, ist auch sehr viel auch heute noch zu reflektieren im Sinne des Unterschiedes, wie lief denn der Außenhandel überhaupt damals ab und wie läuft er heute ab. Also jeder weiß, wir hatten ein Außenhandelsmonopol, genauso wie die Sowjetunion. Alles lief über die staatlichen Strukturen, staatliche Kontrolle, kein Betrieb konnte irgendwie extra nebenher irgendwas exportieren oder importieren. Das hat sich also alles geändert. Die Umstellung auf eine solche Marktwirtschaft, Exportwirtschaft in Russland, genauso wie das dann in der DDR der Fall war, mit dem Übergang, hat sich also vollständig geändert. Die Überbleibsel aus der Zeit, das will ich nur noch mal anknüpfen und an Tagkraft sagen, hatte ich vorhin in der Begrüßung schon mal erzählt. Ich war von 2004, von 2006 bis 2014, also eine ganze Weile in der kompletten, sagen wir mal mindestens europäischen, aber bis nach Buryatien, Baikalsee, sehr viel gesehen in Russland. Und man kann in die entlegensten Ecken fahren, Tscheljabinsk irgendwo, ja, mancher weiß gar nicht, wo das ist. Da sind sie also durchaus in jedem beliebigen Hafen in der Lage, einen Tankkraftkran zu sehen. Der steht da heute noch und arbeitet. Das hat zwei, sagen wir mal, Gesichtspunkte. Einerseits war sicher der Tankkraftkran ein super Modell, der hat funktioniert tatsächlich unter den rauen Bedingungen, zeigt aber eben auch, dass in der Investitionskraft, Infrastrukturentwicklung in Russland bis heute also noch ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Aber das will ich jetzt gar nicht werden. Richtig ist auf alle Fälle, dass die historischen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, in Klammern DDR, Russland, in Klammern Sowjetunion, eine lange Geschichte haben, im Wesentlichen auch wirklich beide für sich immer eingeschätzt haben, der andere ist unser bedeutendster Handelspartner, das ist auch heute noch so. Für Russland ist Deutschland nach wie vor der interessanteste Partner im Außenhandel. Natürlich hat sich im Rahmen der Entwicklung Sanktionen, Krisen 2008, 2012, 2014 auch eine, ich will nicht sagen eine Wende, aber der Versuch einer anderen Orientierung nach China gegeben. Ich spreche deshalb in der Vergangenheit davon, weil das ist gerade also auch zu spüren an unseren Partnern, mit denen wir ja heute noch zusammenarbeiten, man sich wieder auf Deutschland konzentriert und versucht vor allem den eigenen Export von Produkten nach Europa, nach Deutschland zu exportieren. Wer sich in Deutschland in den Geschäften und sonst wo umguckt, der weiß, dass es hier eigentlich im Grunde nichts aus Russland zu kaufen gibt. Also ich rede jetzt nicht von Erdöl und Erdgas, da weiß wahrscheinlich jeder, wenn er zu Hause auftritt, wo das herkommt. Aber im Laden kann man maximal eine Fischbüchse oder im Russenladen, wie man so schön sagt, auch mal ein bisschen was anderes bekommen. Aber so sehen Sie ja hier keine Produkte. Es gibt keine russischen Autos, es gibt keine russischen Computer, es gibt keine russischen Werkzeugmaschinen oder sonst was. Das heißt nicht, dass es das in Russland nicht gibt. Es gibt in Russland eine sehr entwickelte, mittlerweile auch Hochtechnologie in den Bereichen gerade Energie und Erdölverarbeitung, also diesen Bereichen wird nicht bloß Öl exportiert, sondern man beginnt sich umzuorientieren auf die eigene Verarbeitung. Wir haben gerade erst eine Begegnung gehabt mit einem Arktikkreis der Russischen Föderation, der heißt Jamala-Nenetsky, autonomer Kreis, das ist also oberhalb des Polarkreises, Arktikkreis, wo 80% des Gases von Russland gefördert wird und davon wiederum 40% nach Deutschland bzw. Europa gehen. Wenn man sich die Präsentation einfach mal dieses Kreises anschaut, was da an Industrie aufgebaut worden ist, da staunt man wirklich. Da sind also sehr kräftige Investitionen getätigt auf höchstem Niveau und es bleibt abzuwarten, wie schnell sich dieser Bereich entwickelt, dass Russland also auch in der Verarbeitungsebene nachzieht. Es gibt natürlich nicht bloß wegen den Sanktionen, es gibt eine Reihe anderer Ursachen dafür. Erfolgreiche Jahre 2002, 2003, 2004, wo wir einen wachsenden Außenhandelsumsatz mit Russland hatten. Die erfolgreichsten Jahre 2012, glaube ich, war das in der Nähe von 80 Milliarden Außenhandelsumsatz mit Russland. Das ist natürlich enorm. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr, beziehungsweise rückwärts gesehen zum letzten Jahr, man gerade 40, 42, 43 Milliarden abwickeln mit Deutschland. Warum ist das so? Also man redet natürlich viel über Sanktionen, die gar nicht mal der Hauptgrund sind. Es gibt vor allem den abgewerteten Rubel. Als ich damals anfing in Russland zu arbeiten, war das so um die 30, 28, 30, 33 Euro. Jetzt haben wir es also mindestens im Doppelten. Also jede Investition, die sich Russland erkauft sozusagen auf dem internationalen Markt, ist für sie mindestens zweimal so teuer als noch vor einigen Jahren. Wir haben es in Russland mit dem politischen, wirtschaftspolitischen Ziel zu tun, das heißt Lokalisierung. Also man will nicht kaufen in Europa, sondern man will die europäischen Produzenten von allem, was Russland so braucht, nach Russland einladen, dass sie dort ihre Produktion aufbauen und von dort Russland beliefern bzw. Export betreiben. Einige machen das sehr gut, also Vorreiter Volkswagen kennt jeder, auch Glas, Landmaschinenhersteller hat einen sogenannten Sonderexport oder Sonderlokalisierungsvertrag, der die Investitionen schützt auf eine lange Zeit, gesetzliche Sicherheit in einzelnen Verträgen und ihnen vor allem die Möglichkeit gibt, Zugang zu Ausschreibungen innerhalb des Landes zu kriegen. Das ist ja der größte Punkt. Also ich kann zwar in Russland produzieren, aber wenn ich in Russland nur schwer verkaufen kann, weil der größte Auftraggeber in Russland ist immer noch der Staat und ich kann mich als ausländisches Unternehmen an solchen Ausschreibungen nicht beteiligen, dann lohnt sich meine ganze Investition natürlich nicht. Das hat man erkannt. Man ist dabei, also jetzt das auszubauen, dass ausländische Unternehmen auch den Zugang zu inländischen, also russischen Ausschreibungen bekommen und auch erleichterte Bedingungen für den Export eines deutschen Unternehmens aus Russland in die Welt sozusagen organisieren können. Das ist für Deutschland wiederum interessant, aber es ist natürlich auch eine Frage des Wagnisses, der Sicherheit, die damit verbunden sind, eigentumsrechtliche Sicherheiten, lizenzrechtliche Sicherheiten, Finanzierung, das muss man organisieren. Die Finanzierung überhaupt von russischen Investitionen, also von eigenen Investitionen in Russland, ist neben der Rubelproblematik eine der schwierigsten, die wiederum von Sanktionen betroffen sind, weil die russischen Banken sich keine Devisen, also kein Geld sozusagen an europäischen Geldinstituten leihen dürfen. Das ist also sozusagen verboten. Also alles, was mit Investitionen, die wir in den letzten Jahren bearbeitet haben, Stahlwerk in Kursk, ein Betonwerk in Buryatien, ein Sägewerk oder ein Holzverarbeitungswerk bei Wolgograd, die sind alle sozusagen auf Eis gelegt oder verschoben worden, bis sie sich irgendwie in Luft auflösen, weil die geplanten Finanzierungswege sich durch das Verbot von russischen Banken, sich liquide Mittel zu beschaffen, also Kredite aufzunehmen, nicht realisieren lassen. Das ist schwierig, das ist wahrscheinlich das Haupthemmnis. Es gibt aber noch eine dritte sozusagen Komponente in diesem Spiel, das ist die Export- oder Importsubstitution. Man will also sich in Russland autark bei Spitzentechnologien, bei bestimmten Industriebereichen, Werkzeugmaschinen und anderem so weit selbstständig aufstellen, dass man sie selber herstellen kann mit eigenen Mitteln, um nicht abhängig zu sein von Importen in Größenordnung. Es gibt immer, wird so immer weitergehen, Importe, aber die eigene Entwicklung von Infrastruktur, von Industrie, da gibt es einen erheblichen sozusagen Bedarf, das aufzulösen. Wir bemerken es in unserer Arbeit in den Jahren, wie wir also seit ich auch wieder hier bin, aber auch seit ich, wo ich noch in Russland war, dass die Großen sozusagen, also Siemens, Knauf, die sind alle schon in Russland. Es gibt in Russland etwa noch vor ein paar Jahren 6.000 deutsche Unternehmen. Die Zahl ist jetzt ein bisschen gesunken. Die Auslandshandelskammer hat da immer sehr akribisch Statistiken erhoben, mit welchen Schwierigkeiten sich die Zahl erhöht oder sinkt. Sie ist jetzt tatsächlich etwas gesunken im Rahmen des gesunkenen Außenhandelsvolumens. Die Großen bleiben alle da, es betrifft die Kleinen sozusagen, die Mittelständler, die abhängig sind von Absatz, von Zulieferung aus Deutschland, die unter der Überschrift Doppelverwendung, also eine Pumpe, die man vorher in Deutschland gekauft hat, die eingebaut wird in irgendeinen Mähdrescher, die wird man jetzt also beleuchten nach dem Prinzip, die könnte ja auch in einem Panzer untergebracht werden, als Kraftstoffpumpe zum Beispiel. Das ist ein großes Problem, darunter leiden vor allem Mittelständler, die auch diesen Atem sozusagen nicht haben. Der Rückgang, also wir bemerken einen großen Rückgang an Anfragen von russischen Unternehmen, in Deutschland etwas zu kaufen. Das ist ganz klar, das hängt mit den Dingen zusammen, die ich hier erklärt habe. Wir bemerken aber, weil wir führen da auch also Datenbanken und Statistiken und arbeiten zusammen mit Sergei Nikitin, der hier die russische Handels- und Industriekammer in Deutschland vertritt, die Anfragen, die selber im Hintergrund haben, wir möchten etwas nach Deutschland verkaufen, weil man den Deutschen immer sagt, ihr wollt bloß bei uns verkaufen. Nee, wir wollen jetzt auch mal was verkaufen. Die nimmt zu. Unter dem Druck eines auch Aufrufs sozusagen von Putin Export stärken. Nur wenn man nichts zu exportieren hat, also nichts, was man in Deutschland verkaufen kann sozusagen, das ist nur machbar über einen Verdrängungswettbewerb, oder man bringt neue Produkte, wird das nicht funktionieren. Das Interesse der deutschen Unternehmen ist nach wie vor, ich will nicht sagen groß, aber es hat nicht in dem Maße abgenommen, wie die Möglichkeiten russischer Unternehmen etwas zu exportieren. Die Deutschen kaufen gerne in Russland, kaufen im Sinne Rohstoffe natürlich, Holz, ich rede jetzt nicht von den Erdöl- und Erdgasbereichen. Die Möglichkeiten also von der Kooperation mit Russland, die sind nach wie vor groß, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich. Landwirtschaftsbereich ist nochmal so ein besonderer Akt. Die Russen haben ja, wie das hinlänglich bekannt ist, auch die Sanktionen mit einem sogenannten Landwirtschaftsboykott sozusagen geantwortet und importieren also landwirtschaftliche Güter so gut wie gar nicht mehr. Machen sie alles selber. Ich sag mal, das ist eine besondere Situation, wenn man so die Käseglocke drüber setzt, unabhängig vom Wettbewerb international seine eigene Landwirtschaft aufbauen kann. Da ist eine Menge gemacht. Aber es wird sich natürlich auch nicht ewig halten können. Putin hat jedes Jahr so eine Konferenz, wo ihm da einige tausend Journalisten Fragen stellen können, von früh bis abends. Und auch Privatleute, die da anrufen oder über das Internet zugeschaltet werden. Und im letzten Jahr hat ihn ein Farmer angerufen, der also im Lichte der Sanktionen bzw. Importverbot von landwirtschaftlichen Produkten seine Farm aufgebaut hat. Geld reingesteckt, Finanzierung aufgenommen, großes Projekt also gestartet, um seine landwirtschaftliche Produktion aufzubauen, und fragte Putin im letzten Jahr, sag ich nochmal, wie ist denn das jetzt, wenn die Sanktionen aufgehoben werden? Dann verliere ich ja meine Wettbewerbsfähigkeit, weil ich immer noch zu teuer bin. Da hat die Putin beruhigt und sagt, das wird vorläufig nicht passieren. Also dieser Prozess ist tatsächlich gewollt und der wird auch noch eine Weile anhalten. Im Rahmen der Tätigkeit, die wir da drüben also sozusagen betreiben, wir sind ein Konsortium mittelständischer Unternehmen, wir vertreten einige hundert Mittelständler in Deutschland, die also in aller Regel nicht vergleichbar mit Siemens und anderen sind, wenig materielle, sprachliche Ressourcen haben, Geld, Länderkenntnisse und, aber trotzdem Interesse haben, nach Russland zu gehen. Berliner Unternehmen, die PSI, die also Software produzieren für die Steuerung von öffentlichen Verkehr in den Städten, hier in Hamburg, damit ausgerüstet, möchten gerne nach Russland. Wir haben die Leute an die Hand genommen, mit RGD zusammengebracht und mit anderen Strukturen. Also da gibt es tatsächlich Bedarf und da gibt es auch Möglichkeiten. Zum Abschluss noch von meiner Tätigkeit, also ich war einer der wenigen, wir haben 17 Bundesländer und wir haben von einigen Bundesländern, es sind 5 oder 6 oder 7, eigene Ländervertretungen in Russland. Und eine der stärksten Ländervertretungen in Russland ist die von Niedersachsen. Und durch meine Tätigkeit und ein paar Leute, die man so kennt, wurde ich 2004 gefragt, ob ich nicht für Niedersachsen als Ländervertreter, als Repräsentant des Landes, nach Russland gehen würde und insbesondere so Fragen Wirtschaftskooperation, Ansiedlungsmanagement und so weiter für Niedersachsen organisieren könnte. Und die Leute haben mich tatsächlich, warum, als Ossi, der die Russen versteht, der die Sprache kennt, der die entsprechende Mentalität hat und der auch immer, sage ich Ihnen nicht, es ist immer noch so, man wird auch in Russland immer noch gefragt, sind Sie aus dem Osten oder aus dem Westen? Also zumindest die Generation etwas älterer, ich rede jetzt nicht von den 18-19, die interessiert das herzlich wenig, wird man immer noch gefragt, wo man herkommt. Und vor diesem Hintergrund bin ich also über diese Geschichte des Repräsentanten des Landes Niedersachsens nach Moskau gekommen, habe eng zusammengearbeitet mit der AHK. Also die AHK ist die Auslandshandelskammer Deutschlands, derer gibt es über 120 in der ganzen Welt verteilt. Allein in China gibt es übrigens 6 deutsche Auslandshandelsvertretungen in den Regionen. In Russland gibt es 2, eine in Moskau, eine in Petersburg. Und die stärkste sozusagen Struktur mit über 600 Mitgliedern, also Mitglieder sind dann nicht bloß deutsche Unternehmen, sondern auch russische, die versuchen, die Bedingungen des Handels, der Kooperationsbeziehungen zu befördern. Und, lange Jahre war der Chef der Auslandshandelskammer in Moskau, der Michael Harms, der ist jetzt, bis jetzt die Strukturen kennen, der ist jetzt Vorsitzender des Ostausschusses hier in Deutschland. Den Ostausschuss gibt es schon seit 1952 oder sowas. Der sich also insbesondere mit dem Handel, mit den Kooperationsbeziehungen mit Russland beschäftigt hat. Ja, also Russland kenne ich ganz gut, den europäischen Teil, da sollte man mir mal eine Frage stellen, warst du schon mal da? Ich sage zu 99%, da war ich auch schon. Insofern, wie sagt man heute, Russland-Kenner und wenn man es negativ meint, Russland-Versteher. Ja.